Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit dem Tübinger Psychiater und Gerichtsgutachter Peter Winkler. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Hallo Herr Heim.
Wir haben gerade in den Nachrichten das Urteil im Ellwanger Mordprozess gehört. Ein Prozess, an dem Sie insofern beteiligt waren, als Sie den Hauptangeklagten begutachtet haben. Was war das für ein Mann, der da vor Gericht stand und immerhin jetzt für 3 Morde verurteilt worden ist?
Ja, ich hatte nicht nur den Hauptangeklagten, sondern auch einen seiner beiden Söhne zu begutachten. Und es war natürlich insofern ein auch für mich sehr ungewöhnlicher Prozess, als es ja um 3 Morde ging, die da vorgeworfen wurden, mit einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise, wie dann hinterher die Leichen entsorgt worden sein sollen, nämlich tiefgefroren und anschließend mit der Kettensäge in viele Einzelteile zerlegt. Wenn man sich als Gutachter mit einer solchen Akte beschäftigt, hat man natürlich so eine innere Vorstellung davon, wie könnte so jemand sein? Und ich war sehr überrascht darüber, wie im Grunde normal und wie unauffällig dieser Vater auf mich gewirkt hat.
Wie freundlich und innerhalb einer Gesellschaft oder innerhalb seiner Gemeinschaft akzeptiert ein Mensch solche Dinge tun kann. Haben Sie, das ist sicher nicht der einzige Fall, der Ihnen da im Lauf Ihrer Karriere untergekommen ist, haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, warum 2 so gegensätzliche Elemente im Leben eines Menschen fröhlich nebeneinander existieren können?
Das ist natürlich ein Phänomen, das einem immer wieder begegnet. Es gibt ja hin und wieder Morde, die erst 15 oder 20 Jahre später aufgeklärt werden und man stellt dann fest, dieser Täter hat bis dahin ein ganz normales, für alle Umstehenden unauffälliges Leben geführt, wo man sich auch fragt, macht denn diese Tat mit dem Täter irgendetwas? Viele Täter werden durch ihre Tat traumatisiert, das muss man auch sagen, aber eben nicht alle. Und es gibt welche, die schaffen es, diese schrecklichen Bilder und schrecklichen Erinnerungen, die sie ja nun mit sich rumtragen, tatsächlich abzuspalten. Also das ist meine psychiatrische Erklärung, dass das so Abspaltungsprozesse sind, die diesen Tätern ein scheinbar normales Leben im Alltag dann ermöglichen.
Dieser Mordprozess in Ellwang, einer Ihrer normalen oder einer Ihrer schwierigeren Fälle?
Ist die Frage, wie man schwierig definiert und wie man normal definiert. Er gehörte nicht zu den schwierigen Prozessen, weil die psychiatrische Diagnostik war relativ transparent und relativ einfach. Die Entscheidung als Gutachter, dass man es da nicht mit Tätern zu tun hatte, die in ihrer Einsichts- und Steuerungsfähigkeit aus Gründen einer schweren psychischen Störung beeinträchtigt waren, die war relativ klar.
Der Mann war schuldfähig.
Der Mann war schuldfähig, alle 3 waren sie schuldfähig. Aber es war natürlich insofern ein gar nicht normaler Prozess, als 3 Morde über einen so langen Zeitraum und auch mit einer solchen tatbezogenen Perfidie. Das hat diesen Fall schon aus dem Gros der üblichen Fälle deutlich herausgehoben.
Was hat dieser Mann, der Verurteilte, der Hauptangeklagte, jetzt für eine Lebensperspektive mit lebenslänglich besonderer Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung?
Also zunächst mal eine sehr eingeschränkte Perspektive, weil ja nun schon lebenslang bedeutet unter Umständen tatsächlich lebenslang. Der Laie denkt ja häufig, lebenslang bedeutet in Deutschland nur 15 Jahre. Aber 15 Jahre ist faktisch nur die sogenannte Mindestverbüßungszeit. Und wir haben zum Teil Lebenslängliche, die viele Jahrzehnte mitunter bis zu ihrem biologischen Lebensende inhaftiert bleiben. Und wenn dann natürlich noch solche Dinge dazukommen, wie besondere Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung, ist also eine Entlassungsperspektive für diesen Täter jetzt erstmal nicht abzusehen.
Peter Winkler, forensischer Psychiater und Gerichtsgutachter aus Tübingen. Ein Mann, dessen ersten Lebensjahre relativ turbulent waren. Station Bozen, Berlin, was noch?
Würzburg.
Würzburg.
Und dann der schöne Odenwald.
Odenwald deshalb, weil Ihr Vater, ein Arzt, die Landarztpraxis seines Vaters übernommen hat, korrekt?
Genau, der seinerseits die Praxis von meinem Urgroßvater übernommen hatte. Es ist 1890 ungefähr, ist eine Bahnlinie von Mannheim in den Odenwald gebaut worden. Und mein Urgroßvater war der Bahnarzt, der diese Verletzten, die es bei diesen Sprengungen permanent gab, betreute. Und der ließ sich dann an dieser neu gebauten Bahnstrecke als Landarzt nieder. Mein Großvater hat die Praxis übernommen und mein Vater dann eben in dritter Generation. Und auch für mich war das während meines Medizinstudiums schon eine ganz drängende Frage, gehe ich in vierter Generation zurück? Ich liebe den Odenwald und an und für sich hätte ich es mir schon auch vorstellen können, das zu machen. Aber als ich dann mit der Psychiatrie anfing, habe ich irgendwie gemerkt, das ist so sehr meins, dass ich bei der Psychiatrie geblieben bin.
Und die Familie hat die Entscheidung auch akzeptiert?
Ja, also ich bin nie gedrängt worden oder auch subtil genötigt worden, dass ich doch in den Odenwald zurückkehren solle. Es war eher ein Problem, das ich mit mir selbst ausgemacht habe.
Was war dann für Sie das Spannende an der Psychiatrie? Weil eigentlich hat man hier nur mit Leuten zu tun, die den einen oder anderen Defekt haben.
Naja, was heißt Defekt? Ich finde, innerhalb der Medizin ist die Psychiatrie einfach das spannendste Gebiet aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen wegen der breiten Spanne von unterschiedlichen Störungen, mit denen man es zu tun hat. Von der Schizophrenie über die Neurosen, die Persönlichkeitsstörungen, die Suchterkrankungen. Sie haben einfach mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Und auch das gehörte für mich zu meiner Faszination für die Psychiatrie zu tun. Es gibt ja so einen Volksmund, einmal Psychiatrie, immer Psychiatrie und man könne da den Leuten nicht helfen. Das ist Quatsch. Ich würde behaupten, abgesehen von Unfallchirurgie gibt es kein Fach in der Medizin, das so große Behandlungserfolge vorzuweisen hat wie die Psychiater.
Was die Hilfe angeht, ist es die Hilfe in erster Linie durch psychiatrische oder psychotherapeutische Gespräche oder ist es möglicherweise auch die Hilfe mit dem ein oder anderen Medikament?
Das hängt von den Krankheiten ab. Also wenn Sie eine Schizophrenie haben, da brauchen Sie Medikamente. Oder wenn Sie eine schwere Depression haben, da geht's ohne Antidepressiva nicht. Auf der anderen Seite gibt's viele konflikthafte Störungen. Da ist das Mittel der Wahl die Psychotherapie. Und da muss man nicht zwingend Medikamente geben.
Was die Medikamente angeht, eins noch kurz. Hat es da Fortschritte gegeben in den letzten Jahren? Also ich erinnere mich, in früheren Zeiten hat mir immer gesagt, diese Medikamente mögen wirken, aber sie haben fürchterliche Nebenwirkungen.
Ja, ja, ja. Die Fortschritte sind meines Erachtens gigantisch. Also zunächst mal war es eine Revolution für die Psychiatrie, dass es diese Medikamente überhaupt gab, weil das sozusagen der Schritt war, der aus dieser Verwahrpsychiatrie herausführte, weil man erstmals den Patienten wirklich helfen konnte, aber um den Preis heftiger Nebenwirkungen. Diese klassischen Neuroleptika, die schwerste Bewegungsstörungen machen, die für die Betroffenen das Gefühl haben, sie haben sozusagen Beton in ihren Gelenken. Das ist mittlerweile kein Thema mehr. Die modernen Neuroleptika werden so gut vertragen, dass sie heutzutage häufig bei Störungen verordnet werden, die mit der ursprünglichen Indikation gar nichts mehr zu tun haben.
Peter Winkler, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Psychiater aus Tübingen, Gerichtsgutachter, der eigentlich von wem engagiert wird, Herr Winkler?
Das hängt vom Verfahrensstadium ab. Ja. Bis zur Anklageerhebung ist der Staatsanwalt für ein Verfahren zuständig und von daher kommen bis zur Anklageerhebung die Gutachtensaufträge in aller Regel von der Staatsanwaltschaft. Es gibt aber eine ganze Reihe von Verfahren, da ist der Staatsanwalt der Meinung, wir brauchen keinen Gutachter und dann geht es ans Gericht und dann entscheidet aber der Richter, dass man doch ein Gutachten braucht und dann kommen die Aufträge vom Gericht. Okay. Ich mache aber auch hin und wieder sogenannte Privatgutachten im Auftrag sowohl der Verteidigung wie auch im Auftrag der Nebenklage. Wenn es beispielsweise schon ein behördliches Gutachten gibt, mit dem die Verfahrensbeteiligten nicht einverstanden sind und wo sie sich dann nochmal zusätzliche Erkenntnisse von einem weiteren Gutachten erhoffen.
Sehr oft führen Sie Ihre Gutachtergespräche im Gefängnis, so auch heute. Sie waren heute Vormittag vor unserer Sendung. Ja. Wo schon, wenn ich fragen darf?
In der JVA Stammheim.
Wen haben Sie da getroffen?
Da habe ich einen jungen Mann exploriert, dem ein Tötungsdelikt zum Nachteil seiner Ex-Freundin vorgeworfen wird. Das ist ein Prozess, der läuft gerade am Landgericht in Stuttgart.
Tja, und Ihr Eindruck heute Vormittag von dem, was Sie jetzt auch öffentlich sagen können?
Ich wollte gerade sagen, in laufenden Verfahren kann ich natürlich da nichts sagen.
Schwierige Situation für Sie, sowas zwischen zwei Terminen abhandeln zu müssen?
Nein, also es ist insofern eine nicht ganz einfache Begutachtungssituation, als ich ja jeden Probanden, darüber aufkläre, dass seine Mitwirkung an dem Untersuchungsgespräch freiwillig ist.
Ja.
Und ich habe natürlich ein Interesse daran, möglichst viel von den Leuten zu erfahren, mit denen ich rede, weil je mehr ich über jemanden weiß, desto besser kann ich ihn einschätzen und desto besser kann ich die Fragen des Gerichts beantworten.
Bedeutet das, verzeihen Sie auch, je mehr einer sich kooperativ zeigt, desto besser fällt auch das Gutachten für ihn aus?
Das kann man so nicht sagen. Also es gibt durchaus Leute, die reden sich dann dem Gutachter gegenüber um Kopf und Kragen und machen dann beispielsweise Angaben, die dazu führen, dass die ursprüngliche Anklage wegen Totschlag zu einer Anklage wegen Mord abgegradet wird, weil sie eben dann in den Angaben gegenüber dem Gutachter Mordmerkmale geliefert haben.
Schreiben Sie mit oder schneiden Sie mit?
Ich schreibe mit.
Ja, weil das ist ja auch eine Situation, wo Sie auf der einen Seite dem gegenüber volle Aufmerksamkeit zeigen müssen und sich nicht zu sehr ablenken dürfen durch irgendwelche handschriftlichen Notizen, die Sie machen.
Ja, also ich hatte vor vielen Jahren mal eine Phase, wo ich Tonbandmitschnitte, also digitale Mitschnitte der Explorationen gemacht habe. Ich bin aber davon wieder abgekommen. Zum einen lenken dann diese Geräte ab und zum zweiten, wenn ich schriftliche Aufzeichnungen habe, die habe ich viel schneller und viel präziser durchgesehen, als wenn ich mir 7 Stunden Exploration dann nochmal auf dem digitalen Mitschnitt anhören muss.
Was machen Sie mit einem, der mit Ihnen nicht reden will?
Dann rede ich nicht mit ihm. Das ist dessen Entscheidung. Der Angeklagte, den ich heute Morgen begutachtet habe, deswegen sagte ich, schwieriger Fall, methodisch, der sagt, ich rede mit Ihnen über meine Biografie, aber nicht über den Tatvorwurf. Und damit ist natürlich die Aussagekraft meines Gutachtens limitiert. Und der Extremfall sind natürlich Probanden, die sagen, ich mache gar keine Angaben und dann muss man sein Gutachten auf der Basis dessen erstatten, was man hat, nämlich Akte bzw. Zeugenvernehmungen dann in der Gerichtsverhandlung.
Herr Winkler, wenn Sie jemanden begutachten müssen, der vor Gericht steht, der einer schlimmen Straftat beschuldigt wird, wie wahren Sie auf der einen Seite die notwendige emotionale Distanz und gehen gleichzeitig auf denjenigen zu, damit der sich öffnet?
Tja, wie ich das mache, kann ich Ihnen schlecht erklären, aber Sie bringen natürlich das Problem und das Dilemma auf den Punkt. Ja? Ich muss auf der einen Seite Empathie für mein Gegenüber aufbringen, weil sonst erfahre ich nichts. Und das muss auch eine echte Empathie sein, eine echte Anteilnahme an dessen Schicksal, an dessen Nöten, die ihn möglicherweise so weit gebracht haben, irgendetwas Schreckliches zu tun. Und auf der anderen Seite muss ich aber eben auch immer die Distanz wahren, weil ich ja auch damit rechnen muss, dass mir irgendwelche Märchen erzählt werden, dass ich angelogen werde, dass ich betrogen werden soll. Das ist ja ein Problem, das sich dem Behandlungspsychiater in der Klinik oder in der Praxis viel weniger stellt als dem Gerichtspsychiater, der eben ganz andere Weichen stellen muss.
Wie oft passiert Ihnen das, dass ein Täter versucht, Sie zu manipulieren in seinem Sinn?
Ach naja, also ich glaube, man muss da differenzieren zwischen einer richtig betrügerischen Aktion, in dem tatsächlich gelogen wird, in dem Symptome behauptet werden, die nicht da sind, und einer aus meiner Sicht normalen Manipulation, die ich auch jedem einräume. Ich meine, dass man einfach versucht, sich in einem möglichst positiven Lichte darzustellen. Das halte ich für eine ganz normale Regung. Das
macht jeder von uns.
Macht jeder, und das macht man natürlich in einer solchen Situation, wo unter Umständen so viel von einem Gutachten abhängt, natürlich erst recht.
Was die Empathie angeht, wie kann man beispielsweise einem Mann gegenüber empathisch sein oder sich empathisch verhalten, der ein Kind getötet hat?
Die Begutachtungen, bei denen es um tote Kinder geht, die sind natürlich besonders belastend, besonders schwierig. Da ist sozusagen der Druck und die Hypothek, die da dran hängt, besonders hoch.
In jeder Beziehung?
In jeder Beziehung, ja, in der Tat. Aber auch Täter, die solche schrecklichen Dinge tun, sind Menschen. Und es gibt eine Geschichte, eine Lebensgeschichte, die sie dazu gebracht hat, etwas so Entsetzliches zu tun. Und das herauszufinden, darum geht's mir in dieser Begutachtung.
Wie intensiv setzen sich solche Leute eigentlich mit ihrer Tat auseinander? Oder funktioniert da im Sinne des eigenen Überlebens auch so ein Abspaltmechanismus?
Das geht von bis. Es gibt Täter, die schreckliche Dinge tun, die sich sehr, sehr intensiv und sehr nachhaltig auch mit ihrem eigenen Fehlverhalten auseinandersetzen. Das ist natürlich das Optimum, auch für die spätere Vollzugsplanung, wenn es um Frage Therapie geht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das andere Extrem, nämlich Täter, die da überhaupt nicht ran wollen, aus welchen Gründen auch immer, indem sie sagen, ich kann mich nicht erinnern oder ich habe es nicht getan und ich bin in Wirklichkeit ein Justizirrtum. Mir werden hier Dinge vorgeworfen, die so gar nicht stattgefunden haben.
Peter Winkler, unser Gast heute Vormittag, forensischer Psychiater aus Tübingen, Gerichtsgutachter, ein Mann, der, wenn die Zahl stimmt, die ich gelesen habe, mehr als 2000 Gutachten erstellt hat. Eins der spektakulärsten, dramatischsten und schlimmsten Fälle, mit denen sie zu tun hatten, war dieser Vierfachmord von Eislingen. Zwei Täter, beide haben sie begutachtet. Wie haben Sie die in Erinnerung?
Tja, also da muss ich erstmal tief Luft holen. Dieser Fall ist mir natürlich noch in sehr plastischer Erinnerung, weil er also in der Top 10 meiner ungewöhnlichsten und schwierigsten und gruseligsten Fälle nimmt er einen Spitzenplatz ein.
Da wurden erst zwei Schwestern umgebracht und anschließend die beiden Eltern.
Genau, also zunächst wurden die beiden Schwestern in ihrem Dachzimmer erschossen. Die Eltern waren an diesem Abend auf einer Konzertveranstaltung und die beiden Täter, die miteinander befreundet waren, sind dann zu dieser Konzertveranstaltung hin, haben so getan, als ob nichts gewesen wäre, waren Liebkind, scherzten mit den Eltern des einen Täters, verließen dann vorzeitig dieses Konzert und warteten zu Hause auf die Eltern, die sie dann anschließend erschossen. Und also das war schon sehr, sehr speziell und sehr.
Als sie dann mit den beiden zu tun hatten, die dann später auch unterschiedlich verurteilt worden. Ja. Also der Sohn, der hat lebenslänglich, Erwachsenenstrafrecht, lebenslänglich plus Option auf Sicherungsverwahrung gekriegt. Und der andere, der Freund, nur 10 Jahre
Strafe. Ja. Da muss ich natürlich als Gerichtspsychiater sagen, das sind die deutschen Gesetze. Hat nicht das Landgericht Ulm, das diesen Fall zu verhandeln hatte, gemacht und schon gleich gar nicht der Gerichtsgutachter. Es ist halt einfach so in Deutschland, wenn ein Mörder nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, ist die Obergrenze 10 Jahre. Und bei dem einen der beiden damals Angeklagten hatte ich gesagt, dass das gibt es Entwicklungsdefizite von einem solchen Ausmaß, dass hier die Anwendung von Jugendstrafrecht geboten ist. Und bei dem anderen waren eben diese Entwicklungsdefizite so nicht vorhanden. Und deswegen war bei dem meine gutachtliche Empfehlung, nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen. Und deswegen kam diese sehr große Spanne zwischen den beiden Urteilen raus.
Haben Sie eigentlich rausbekommen, hat das Gericht rausbekommen, warum dieser unfassbare Vierfachmord passiert ist?
Ja, also wenn Sie sagen unfassbar, dann ist das, glaube ich, das richtige Adjektiv für diesen Fall. Das Gericht ging am Ende der Beweisaufnahme davon aus, dass es ein Habgiermord gewesen sein soll, indem es den beiden Jungs um das Erbe ging. Ich habe nach wie vor meine Zweifel. Für mich ist die Tatmotivation im Grunde noch immer ungeklärt. Wobei man auch da natürlich sagen muss, der Gerichtspsychiater ist nicht dazu da, Tatmotive zu bestimmen und festzusetzen. Er ist unter Umständen dazu da, Tatmotive verstehbar zu machen, herauszuarbeiten. Aber ich bin nicht derjenige, der sagt, so war's und davon gehen wir aus. Das ist richterliche Beweiswürdigung.
Jetzt, 10 Jahre danach, sieht's, glaube ich, so aus. Der Freund ist nach den 10 Jahren Jugendstrafe ein freier Mensch und der andere lebenslänglich immer noch mit dieser angedrohten Sicherungsverwahrung.
Ja, also das ist auch mein Stand, aber den habe ich im Grunde nur aus der Presse. Es ist einer der Fälle, die mich auch Jahre nach der Begutachtung, Jahre nach der Gerichtsverhandlung noch immer innerlich beschäftigen. Ich wäre sehr neugierig mit einem dieser beiden jungen Männer, die ich damals begutachtet habe, nochmal ein Gespräch zu führen, in der Hoffnung, dass man vielleicht jetzt mit dem Abstand noch ein bisschen mehr rausbekommen kann, als man damals rausbekommen konnte.
Wenn man, wie Sie, diesen Job macht, rauszubekommen, ob ein Mensch schuldfähig war zum Zeitpunkt der Tat oder nicht, muss man ja eine eigentlich einfache und gleichzeitig auch sehr schwierige Frage beantworten, nämlich die, hätte der Täter auch anders entscheiden können. korrekt so formuliert?
In der Tat. Das ist sozusagen die ganz zentrale Frage, die Gretchenfrage, die über diesen Gutachten schwebt. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die psychisch krank sind und die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung von ihren inneren Dämonen getrieben werden, unter dem Einfluss von Stimmen, unter dem Einfluss von Wahnvorstellungen schreckliche Dinge tun. Und die können eben nicht entscheiden. Die haben keine Wahlfreiheit mehr. Und am anderen Ende dieses Spektrums steht der gesunde Täter, die es ja nun auch gibt. Man kann nicht sagen, eine schreckliche Tat ist ein Indiz dafür, dass jemand krank sein muss. Eben nicht. Es gibt den gesunden Täter, der sich dazu entschließt, aus freier Willensbestimmung heraus etwas Schlimmes zu tun. Und zwischen den schuldunfähigen, psychisch kranken Tätern und den gesunden Tätern gibt es sozusagen diese Zwischenstufe. Das sind Menschen, die entweder aus dem Affekt handeln oder im Zustand einer Alkohol- oder Drogenintoxikation oder aus schwerwiegenden persönlichen Konflikten heraus.
Und für die gibt es dann den Befund vermindert schuldfähig?
Genau, okay. Und es ist ja kein Befund, sondern ich bin ja ohnehin nicht derjenige, der das bestimmt, ob jemand vermindert schuldfähig oder schuldunfähig ist, sondern ich bin für das Gericht bin ich ein Ratgeber. Das Gericht ist in seiner Entscheidung frei, wobei die Praxis natürlich zeigt, dass in den allermeisten Fällen das Gericht dem Gutachter folgt.
Und wobei in einem spektakulären Fall das Gericht anders entschieden hat. Wir erinnern uns, das war dieser Mordfall Tobias, ein 11 Jahre alter Junge, der getötet wurde, dann hat man den Mörder lang nicht gefunden. Irgendwann gab es diesen Täter. Sie dachten, der sei krank und müsste in den Maßregelvollzug und das Gericht hat, glaube ich, anders entschieden.
Das war ja ein schrecklicher Fall. Gehört auch zu den Gutachtenfällen, die mir lange nachgehen, die mich auch immer noch sozusagen innerlich bewegen, wegen des Schicksals des Kindes, das so grauenvoll war, aber auch wegen der Tatumstände. Und es war damals die besondere Situation, dass es von diesem Angeklagten zwei unterschiedliche Tatgeständnisse gab. Es gab ein erstes Tatgeständnis, nachdem er über DNA, über einen Zufallstreffer überführt war. Und es gab dann im Laufe der Begutachtung ein zweites Tatgeständnis, das deutlich über das erste hinausging, indem er dann sadistische Tatmotive und also wirklich sehr schreckliche, abgrundtiefe, gestörte Tatelemente offenbart hat. Und ich damals dann als Gutachter gesagt habe, wenn das Gericht von der ersten Tatversion ausgeht, dann hat das zur Konsequenz, dass er voll zurechnungsfähig war. Wenn man aber die zweite Tatversion, die ich für plausibler halte, zugrunde legt, dann wäre die Konsequenz verminderte Schuldfähigkeit und in der Folge die Empfehlung einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und das Gericht hatte dann in der Beweiswürdigung die erste Tatversion zugrunde gelegt, mit der Folge lebenslange Freiheitsstrafe.
Wir wollten über die Milieus sprechen, die Sie dann ab und an auch bei der Begutachtung erleben. Was überrascht Sie da? Was wiederholt sich da?
Was mich immer wieder überrascht, sind die schweren Straftaten, die aus der bürgerlichen Mitte heraus verübt werden. Also von Menschen, die sozial ganz integriert sind und die im Rahmen von konflikthaften Fehlentwicklungen in ihren Beziehungen an einen Punkt kommen, wo sie dann etwas tun, was sich von ihrem bisherigen Leben komplett unterscheidet.
Der Junge von vorhin, der die Eltern und die Schwestern getötet hat beispielsweise?
Zum Beispiel. Ja. Das ist aber gar nicht so sehr selten, dass Menschen schreckliche Dinge tun, denen man das nie zugetraut hätte. Und umgekehrt gibt es natürlich aus Sicht forensischer Psychiater den schönen Spruch, jeder Mensch ist in der Lage, einen Mord zu begehen. Ja? Das sind keine Monster, die sich grundlegend von uns in Anführungsstrichen normalen Menschen unterscheiden. Es gibt einfach, und ich würde da überhaupt niemanden davon ausnehmen, dass es in einer Zuspitzung von Konflikten, von Einengungen, von Gefühlsaufwallungen kann jeder in eine solche Situation kommen, dass er etwas tut, was er hinterher zutiefst bereut.
Aber es gibt doch auch Soziopathen, es gibt Serienmörder, es gibt Serienvergewaltiger, wo man ja auch zu dem Ergebnis kommen kann, eine freiheitliche, tolerante Gesellschaft hat das Recht darauf, vor solchen Leuten dauerhaft geschützt zu werden.
Gar keine Frage. Gar keine Frage. Und in Deutschland gibt es ja auch ein entsprechendes Instrumentarium. Es gibt beispielsweise die Unterbringung des als gefährlich eingestuften Täters, des sogenannten Hangtäters in der Sicherungsverwahrung. Auch das ist natürlich Teil meiner Arbeit, dass ich zu solchen Fragestellungen mich äußern muss. Wobei man aber schon sagen muss, den Serienmörder, wie er ja nun jeden Sonntag sozusagen über die Bildschirme flimmert, den gibt es in der Wirklichkeit viel seltener, als man so gemeinhin denkt.
Kann es sein, was diese Prognosegutachten angeht, dass das der schwierigste Teil Ihres Jobs ist?
Ja, also man muss ja grundsätzlich unterscheiden zwischen den Gutachten, die von den forensischen Psychiatern im sogenannten Erkenntnisverfahren erstattet werden. Das heißt also, wenn es noch kein Urteil gibt wo es ja auch um Prognosen geht, gerade wenn es um Unterbringung, Sicherungsverwahrung oder Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus geht, da ist Voraussetzung dafür, dass ein solcher Täter als gefährlich eingestuft werden muss. Und dann gibt's aber eben auch die sogenannten Prognosegutachten, die über Menschen erstattet werden, die schon rechtskräftig verurteilt sind und die entweder im Gefängnis oder im Maßregelvollzug sind. Und das sind natürlich die Gutachten, die ganz besonders schwierig sind, die ganz besonders belastend sind, weil da natürlich auf den Schultern des Gutachters ein enormes Maß an Verantwortung auch liegt.
Wenn Sie darüber befinden müssen, darüber entscheiden sollen, ob ein Straftäter nach Verbüßung seiner Haft freikommt oder ob die Gefahr einer Wiederholung der Tat besteht. Haben Sie im Laufe der Jahre festgestellt, dass Sie vorsichtiger geworden sind, Herr Winkler, mit Ihren Prognosen? Weil Sie auch eine große Verantwortung
haben? Ja, ganz schwierige Frage. Ich glaube eher nicht.
Eher nicht? Ja,
eher nicht. Prognosegutachten sind ganz besonders herausfordernd. Und zwar deswegen, weil es gibt ja sowohl die Möglichkeit des sogenannten falsch positiven Gutachtens. Das heißt, ich attestiere jemandem als Gutachter eine günstige Prognose, die sich hinterher als falsch herausstellt, mit der Folge, es gibt weitere Straftaten, was
ist
natürlich
schon
schlimm
passiert?
Ist. Es ist mir passiert, aber es gibt auch natürlich das falsch negative Gutachten, dass ich jemandem eine fortbestehende Gefährlichkeit attestiere, mit der Folge, dass der dann weiter inhaftiert oder weiter untergebracht bleibt.
Ja.
Und ein solcher Gutachtenproband kann mir natürlich nicht das Gegenteil beweisen. Das ist schon methodisch schwierig. Und ein grundsätzliches Problem bei diesen Prognosegutachten ist, dass ich nicht standardisiert erfahre, was aus meinen Prognosegutachten eigentlich geworden ist. Aus datenschutzrechtlichen Gründen.
Ja.
Ich würde mir im Grunde wünschen, dass ich alle 2 oder alle 5 Jahre ein Update bekomme über die von mir positiv begutachteten,
ja.
Dass man irgendwie einen Auszug aus dem Bundeszentralregister bekommt, ob der wieder auffällig geworden ist. Ich erfahre das nicht. Was sehr bedauerlich ist, weil ich meine, aus nichts lernt man natürlich so wie aus den eigenen Fehlern, die man macht. Und vor Fehlern ist überhaupt niemand gefeit.
Ja.
Das erwartet auch niemand, dass man ist als Gutachter nicht im Besitz einer Kristallkugel, die einem die Zukunft vorhersagen lässt, sondern man ist einfach gehalten, dass man seine Gutachten ordentlich und sauber und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet. Und trotzdem kann ein methodisch sauberes und den Regeln der ärztlichen Kunst entsprechendes Gutachten im Ergebnis trotzdem falsch liegen. Damit muss man leben.
Weil ganz einfach formuliert, kein Mensch auf dieser Welt wirklich vorhersagen kann, wie sich ein anderer Mensch im Lauf der nächsten Tage, Wochen, Monate oder Jahre entwickelt.
So ist es. Ich meine, man macht diese Prognosen natürlich nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern es gibt mittlerweile ein Instrumentarium von Prognoseskalen, die man zur Anwendung bringt. Man hat eine Fülle von kriminologischen Verlaufsdaten, die man dann auf den konkreten Einzelfall bezieht. Und man macht diese Begutachtungen ja auch nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern man hat in aller Regel, gibt es Therapien mit entsprechenden Therapieberichten, man hat die Einschätzungen der Vollzugsanstalt. Also man muss schon gucken, dass man die Prognose auf eine möglichst breite Basis stellt und trotzdem hat man nie die Gewähr, dass es am Ende tatsächlich richtig ist. Und mit dieser Last muss man irgendwie leben.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.